Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Wer gerne mitlesen möchte, ich lese es aus der Luther-Übersetzung vor. Lukas, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Und es geht da um die 10 Aussätzigen. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Lieber Herr.
Ja, guten Morgen. Es halt ein bisschen runter. Ich habe euch einen Schuh von mir mitgebracht. Der wird uns ein bisschen in der Predigt begleiten. Ihr werdet noch erkennen, was der mit der Predigt zu tun hat. Ich stelle ihn mal hier auf den Tisch, wo die Rosen stehen. Auch ist nicht ganz so schön. Ich weiß, ästhetisch, aber es geht nicht um Ästhetik. Es geht um das, was dahinter steckt. Ich habe eine kleine Tochter. Wenn man Kinder hat, die reden ja manchmal Dinge, die einen manchmal überraschen. Ich gucke immer gerne, es gibt so eine Seite, die heißt kindermund.de. Da findet man immer so Sprüche, die Kinder loslassen. Und sehr schön finde ich ja das Typische, wenn Eltern mit ihren Kindern im Laden sind und die bekommen so eine Scheibe Wurst geschenkt, machen wir Eltern ja immer, und was sagt man dann? Und sehr schön fand ich, was ein 3-jähriges Mädchen dann gesagt hat. Ich dachte, meine Güte. Die hat gesagt: Oh, danke, ich fange an, sie zu lieben. Das hat der Wurstverkäufer oder die Wurstverkäuferin, der Fleischfachverkäuferin wahrscheinlich noch nie gehört. Ich fange an, sie zu lieben. Habe ich gedacht, ja, guck mal, das ist doch, ja, da kommt mal zum Ausdruck, wie dankbar jemand sein kann über ein Stück Wurst. Bei uns ist das oft nicht so. Wir sind manchmal eher so, wie Goethe das mal im Gedicht über die Frösche geschrieben hat, wenn du einmal weitermachst, darum begleitet uns heute auch ein Frosch. Goethe hat mal ein Gedicht geschrieben über die Frösche und er hat geschrieben: Ein großer Teich war zugefroren, die Fröschlein in der Tiefe verloren, durften nicht ferner quaken noch springen, versprachen sich aber im halben Traum, fänden sie nur da oben Raum, wie Nachtigallen wollten sie singen. Der Tauwind kam, das Eis zerschmolz, nun ruderten sie und landeten stolz und saßen am Ufer weit und breit und quakten wie vor aller Zeit. Ich habe den Eindruck, darum habe ich das Gedicht ausgewählt, wir machen es manchmal wie die Frösche, wir versprechen viel, nicht nur uns selbst, manchmal auch Gott. Wenn es uns besser geht, dann werde ich singen wie eine Nachtigall. Und wenn wir dann wirklich aus so einer Situation raus sind oder Gott hat uns geholfen, dann quaken wir manchmal nur wie vorher oder es kommt nur heiße Luft raus. Mit unserem Dank ist es manchmal nicht so, wie Gott sich das vielleicht erhofft oder wie es ihm zusteht. Und das wollen wir auch mit dieser Erzählung, die wir gerade gehört haben, die habe ich überschrieben: Nur einer kam zurück. Das wurde ja in dem Text deutlich und mit den üblichen, fast üblichen 3 Gedanken. Den ersten habe ich mal genannt: Vergiss nicht zu danken, vergiss nicht zu danken. Also ich möchte euch nochmal in den Kontext nehmen. Wir kennen das alle, Aussätzige, gleich 10 Stück. Aussatz konnte, es gab verschiedene Formen von Aussatz, man konnte das manchmal als Laie nicht unterscheiden. Darum musste ein Priester jemand für aussätzig erklären. Wenn man dann aber für aussätzig erklärt war, gibt es im Alten Testament die Regeln, wie man sich zu verhalten hatte. Das hieß, Man musste also getrennt von den anderen Menschen wohnen. Man musste unrein, unrein rufen, wenn ein Reiner vorbeikam. Und man hatte also mit Gemeinschaft wenig zu tun. Und jetzt begegnet Jesus also gleich 10 solcher Menschen. Und wenn man sich mal so überlegt, stellt euch vor, vielleicht jahrelang hat euch niemand mehr in den Arm genommen aus eurer Familie. Ihr hättet gerne mal den Geburtstag vielleicht Oma von Oma gefeiert oder von eurem Ehepartner, aber ihr durftet nicht nach Hause gehen. Man hat es euch nicht erlaubt, in das Haus der Familie zu kommen. Ihr durftet nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Es war euch verboten, einen offenen Gottesdienst zu besuchen. Ihr durftet nicht mehr zu Feiern, zu Partys von Freunden gehen. Es war einfach nicht erlaubt. Vielleicht kennt ihr ähnliche Situationen aus eurem Leben, dass in eurem Leben mal etwas so schief gelaufen ist oder ihr etwas falsch gemacht habt oder manche Menschen euch so auf dem Kieker hatten, dass ihr euch wie Aussätzige gefühlt habt. Dass man euch aus dem Weg gegangen ist, vielleicht in der Schule, im Studium, sich über euch lächerlich gemacht hat, bei der Arbeit vielleicht beschimpft hat. Vielleicht auch, weil ihr Christen seid, aber dann fühlt man sich vielleicht manchmal ähnlich wie so ein Aussätziger und kann vielleicht in Ansätzen verstehen, wie schlimm es ist, wenn man diese Krankheit hat. Also für diese Leute ist klar, das Einzige, was ihnen helfen kann, ist, dass ein Wunder geschieht. Und als sie jetzt erfahren, dass Jesus kommt, gehen sie in diese Nähe von Jesus. Sie dürfen nicht direkt bis zu Jesus kommen und sie rufen sozusagen von Weitem einmal weiter: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns, das ist ihr Wunsch. Und sie kennen Jesus ja nur vom Hörensagen. Und für die ist sicher schon innen drin, wie wird Jesus jetzt reagieren? Macht er das wie die anderen Menschen und sagt, haut ab, mit euch will ich nichts zu tun haben? Oder wie geht Jesus mit ihnen um? Und das Schöne an Jesus ist, Jesus, der sicher auch andere Dinge zu tun gehabt hätte, der hält an. Der schaut die Leute an, er hört ihnen zu und dann hilft er ihnen. Er geht ihnen nicht aus dem Weg. Ich weiß nicht, wieso oder was dich gerade beschäftigt. Also wieso du da bist, weiß ich schon, weil du wahrscheinlich Gottesdienst feiern willst. Aber ich weiß nicht, was dich beschäftigt. Aber es kann manchmal sein, dass dein Leben auch in einem Durcheinander ist und du zu Jesus rufst und dich fragst, hört er mich? Und ich kann dir das Gleiche zusagen, wie das, was er Jesus gegenüber den Aussätzigen tut. Wenn du Jesus rufst, Jesus, Herr, erbarme dich, Jesus hört dich, er sieht dich und ist auch bemüht, mit dem, was dich bewegt, umzugehen, vielleicht nur ganz anders, als du dir das vorstellst. Jesus wendet sich also diesen Menschen zu und sagt, geht und zeigt euch den Priestern. Er fordert also einen Schritt des Glaubens. Man durfte eigentlich erst zum Priester kommen, wenn man der Meinung war, man war gesund. Der musste das überprüfen. Alles nachzulesen im Alten Testament, da ist das genau geregelt. Und Jesus sagt, geht zum Priester, als wärt ihr gesund. Und das Erstaunliche an diesen Leuten ist, wir lesen das im nächsten Vers, es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Also diese 10 Aussätzigen wissen, wir brauchen Wunder. Das Einzige, was mir helfen kann, ist, dass Gott mich gesund macht. Jesus sagt das und die gehen los. Und dann werden die plötzlich gesund. Auf dem Weg schauen sie sich an und der eine sagt, ey, guck mal, meine Flecken sind weg. Und der andere sagt, bei dir auch. Und die sind also ganz freudig überrascht. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie die innerlich gejubelt haben, weil man jahrelang wusste, man ist von allen ausgeschlossen. Und plötzlich den Eindruck hat, Gott hat mich gesund gemacht, was die innerlich für eine Freude gehabt haben müssen. Wie die gejubelt haben. Und dann kommt eben dieses Ungewöhnliche in der Geschichte. Natürlich war es wichtig, dass man zum Priester geht, der musste einen für rein erklären. Aber Jesus, es geht in dieser Geschichte so weiter, wenn du einmal weitermachst, da heißt es, einer kommt zurück, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Wisst ihr, das Erstaunliche an der Geschichte ist ja, alle 10 hatten Grund, dankbar zu sein. Die sind ja alle gesund geworden. Aber nur einer kommt zu Jesus zurück, bevor er zum Priester geht oder das eben tut, was für ihn als Samariter nötig ist. Nur einer kommt zurück und bedankt sich bei Jesus. Und wir würden vielleicht manchmal den Kopf schütteln und sagen, wie können die anderen 9 einfach weggehen? Jesus hat ihnen doch geholfen. Die hätten vielleicht die 2 oder 3 Minuten oder 5 Minuten umdrehen können und nochmal Danke sagen können. Das Erstaunliche ist, dass du und dass ich, dass wir manchmal genauso sind wie diese 9 Leute. Dass Gott, Jesus, so viel in unserem Leben tut und wir das einfach hinnehmen und genauso undankbar sind wie diese 9. Jetzt komme ich zu meinem Schuh. Mark Buchanan ist ein kanadischer Pastor, der war mal in Nigeria und hat da eine Missionsarbeit besucht von der Kirche, die dort unterstützt haben. Und was ihn zutiefst erschüttert hat oder bewegt hat, war ein Gottesdienst in einer schwarzen Gemeinde, eine arme Gemeinde, die hatten nur so ein paar Pfosten mit einer Wellblechdach drüber. Die Gitarren, die hatten, hatten zum Teil gar keine Saiten mehr. Aber das hat die Afrikaner nicht gestört in ihrem Lob für Gott. Die haben gejubelt und waren dankbar, waren vielleicht ein bisschen lebendiger als wir Deutsche in ihrem Stil, was zu ihrer Kultur gehört, aber sie haben gefeiert, einen Gottesdienst. Und da hat der Pastor, ähnlich wie Melanie vorher, die Gemeinde gefragt, hat irgendjemand etwas uns zu sagen, was er mit Gott erlebt hat? Und was ihn sehr erschüttert hat, war, dass dann eine Frau nach vorne ging und gesagt hat, ich muss euch was erzählen, Gott ist wunderbar. Und vielleicht ein bisschen anders als bei uns, haben die gesagt, ja, erzähl, was ist denn wunderbar? Und dann nochmal, Gott ist großartig, ich muss euch da was unbedingt was erzählen. Ja, dann mach doch, erzähl. Und dann hat sie ja gesagt, wisst ihr, vor ein paar Monaten habe ich Gott um ein paar Schuhe gebeten. Und jetzt schaut, und sie hat ihren Fuß hochgehoben und hat ihre Schuhe gezeigt. Und Gott hat mir Schuhe geschenkt. Und dann haben die Afrikaner angefangen zu jubeln. Gott ist groß, wunderbar, Gott hat dir Schuhe geschenkt. Und das Erstaunliche war, dass der Mark Buchanan gesagt hat, in diesem Moment war zutiefst erschüttert. Weil er in seinem ganzen Leben noch nie auf die Idee gekommen ist, Gott um ein paar Schuhe zu bitten. Er hat sich noch nie Gedanken gemacht, wie viele Schuhe er zu Hause hat und dass das ein Geschenk Gottes ist. Das war für ihn einfach ganz normal. Wie viele Schuhe besitzt du? Hast du Gott schon jemals Danke gesagt, dass er dir Schuhe geschenkt hat? Dass wir hier leben und uns einfach Schuhe kaufen können? Wisst ihr, wir leben in einem Land, wir haben uns daran gewöhnt, dass es uns gut geht. Aber das ist nicht selbstverständlich. Das haben wir uns auch nicht zu verdanken. Du kannst nichts dafür, dass du hier geboren bist und nicht in Afrika, in Nigeria, da wo diese anderen Menschen, diese afrikanische Gemeinde lebt. Und wenn wir uns an Dinge gewöhnen, dann entwickeln wir ein Anspruchsdenken. Wir werden eher unzufrieden, wenn wir Dinge nicht haben. Wir werden manchmal bitter, wenn wir auf andere Leute schauen, was die haben und ich nicht habe. Und ich finde, wir sollten von Menschen im Alten Testament lernen. Menschen im Alten Testament, die haben, wenn sie etwas mit Gott erlebt haben, sich irgendwo einen Stein gesucht. An dem Ort, wo sie das erlebt haben, haben diese Steine aufgerichtet und haben sozusagen einen Altar gebaut. Als Erinnerung, hier hat Gott mir geholfen. Und wenn die wieder an diesem Ort vorbeigekommen sind, weil die waren ja Nomaden und viel unterwegs, sie kamen wieder an diesem Ort vorbei, dann wussten sie, hier hat Gott mir geholfen und dann haben sie dann Dankopfer dargebracht, weil es für sie nicht selbstverständlich war, dass Gott ihnen geholfen hat. Das Erntedankfest, das wir einmal im Jahr feiern, das ist wie so ein Stein, Erinnerungsstein, wo Gott uns mal innehalten lässt, wo wir einfach mal nachdenken, wofür wir dankbar sein können. Im Psalm 103, einmal weiter, da sagt Gott, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das muss ich mir immer wieder sagen. Ich muss mich selber ermahnen, nicht zu vergessen, was ich mit Gott erlebt habe. Und ich möchte euch einfach Mut machen, dankbar zu sein, auch für die Kleinigkeiten, die wir haben. Ich möchte einfach mal sammeln, vielleicht könnt ihr mal ein paar Sachen reinrufen, was für uns ganz selbstverständlich geworden ist. Fällt euch irgendwas ein, Christian? Eine Bibel zum Beispiel, dass wir Bibeln haben. Viele Menschen haben keine in ihrer Sprache. Wasser? fließendes Wasser und vor allem sauberes Wasser. Wenn wir Bibelstunde haben, beten auch für die Missionare, und zum Beispiel war vor kurzem das ein Goldgräberdorf, die haben, ihr Wasser ist vergiftet durch Quecksilber, die mussten ganz tiefen Brunnen graben, die Missionsgesellschaft, dass die Menschen überhaupt Wasser trinken können. Noch was? Wie bitte? 400 Sorten Brot. Ja, wir Deutschen sind Weltmeister in Brotsorten. Das stimmt. Also wenn wir jetzt sammeln würden, wir könnten ganz viel zusammentragen, was selbstverständlich ist. Ich möchte euch Mut machen, mir auch wieder dankbareren Blick zu bekommen für das, was selbstverständlich geworden ist. Ich habe diese Zettel ausliegen. Mit dem Brausepäckchen habe ich draufgeschrieben, oder hat jemand, Ulla Scheibler hat das mal gesagt, Dankbarkeit ist wie Brausepulver. Es bringt Farbe, das Leben bekommt Farbe und beginnt zu sprudeln. Also wer dankbar ist, der ist gewappnet vor Bitterkeit, der hat einen Schutz davor, immer neidisch auf andere gucken zu müssen, und er hat einen Blick für das, was Gott ihm geschenkt hat. Ein zweites, um das noch ein bisschen konkreter zu machen, Dankbarkeit kultivieren. Man kann das auch so ein bisschen sich zu eigen machen. Also Jesus freut sich ja über den einen, der kommt. Aber jetzt stellt er eben die Frage, die wir hier lesen, einmal weiter. Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, als nur dieser Fremde hier? Wisst ihr, das Traurige an der Geschichte ist ja nicht nur, dass nur einer zurückkommt, sondern der eine, der kommt, ist auch noch ein Samaritaner. Also die, die eigentlich Gott dankbar sein müssten, die danken gar nicht. Und der eine, der einen ganz anderen Glauben hat, so eine synkretistische Mischung aus verschiedenen Dingen, der ist Jesus dankbar und bedankt sich und fällt ihm sogar zu Füßen. Also der Mann beschämt die Juden, die es hätten wissen müssen. Und ich habe mich mal so gefragt, das steht jetzt nicht im Text, aber wie man Dankbarkeit ein Stück weit kultivieren kann. Also ich denke, ein Ding ist, dass man seinen Dank, einmal weiter nochmal, ich richte meinen Dank an Gott. Wisst ihr, ich glaube, dass alle 10 Menschen dankbar gewesen sind, auch die anderen 9. Aber die 9 waren dankbar, dass sie gesund wurden. Und der eine war dankbar, dass Gott ihn gesund gemacht hat. Das ist ein Unterschied. Die einen waren dankbar für die Gabe und der eine, der war dankbar für den Geber. Und wir Christen sind manchmal vielleicht dankbar für das, was wir bekommen haben, aber Gott möchte, dass wir den sehen, der dahinter steht, der Geber ist. Wenn ihr mal wandern geht, kennt das jemand, den Rüdenstein in der Nähe von Wuppertal? In der Nähe von Wuppertal gibt es den sogenannten Rüdenstein. Es gibt eine Erzählung aus dem Jahr 1424, der Herzog Robert von Schlossburg, der war mal mit einer Jagdgesellschaft jagen. Und auf dem Rückweg war der große Tross der Jagdgesellschaft mit seinem Hund schon vor. Und er kam hinterher und dann ist er abgestürzt. Ein Tal der Wupper hinabgestürzt, lag schwer verletzt da unten und konnte keine Hilfe holen. Das Interessante ist, sein Jagdhund, der hat das gemerkt, hat sein Herrchen gesucht, gefunden, ist zurückgelaufen zur Burg, hat gebellt wie verrückt, dass alle merkten, irgendwas stimmt denn nicht, haben mit dem Hund den Herzog Robert gesucht, gefunden, er würde gesund, und zu Ehren seines Rüden hat er dieses schöne Denkmal in der Nähe von Solingen gesucht. Und das Interessante ist, dass ein Pastor schreibt, er war mal mit seiner Tochter spazieren, sie haben dieses Denkmal angeguckt und wieder ein Kind. Ein Kind lief um den Hund rum von allen Seiten und war gar nicht begeistert, guckte eher ein bisschen traurig. Und der Papa meint, was ist denn los? Und das Kind hat nur gefragt, aber wo ist denn Jesus auf dem Bild? Und dann hat der Papa gesagt, warum denn Jesus? Und dann hat sie gesagt, ja, aber Jesus hat dem Hund doch gesagt, wo der Mann zu finden ist. Da fehlt doch Jesus. Das Kind war überzeugt, der eigentliche Helfer war nicht der Hund gewesen, sondern Jesus. Und der Mann, der Pfarrer war, der hat dann zu seiner Tochter gesagt, ja, du hast recht, auf diesem Bild fehlt Jesus. Das Kind hat gemerkt, dass an die Stelle des eigentlichen Helfers der Hund getreten ist, so wichtig der Hund war, der darf auch seinen Stein haben, versteht mich nicht falsch. Aber das Kind hat durchschaut, Letztlich hat Gott diesem Mann geholfen und nicht sein Hund. Nochmal an dich und mich, nicht die Gabe, nicht wenn mir jemand anderes was schenkt, bin ich natürlich auch diesem Menschen dankbar, aber Gott hat ihm vielleicht gesagt, dass er mir etwas schenken soll oder mir helfen soll. Dass ich das nicht aus dem Blick verliere, den Geber der Gaben. Ein zweites, was in dem Text rede laut von Gottes Handeln, das finde ich sehr schön, wenn du einmal weiterklickst, zu einem Bibelvers, da heißt, laut pries er Gott. Wisst ihr, Jesus hat ihm geholfen und dieser Mann erzählt laut von diesem, was er mit Jesus erlebt hat. Und ich möchte dir Mut machen, wenn Jesus etwas in deinem Leben getan hat, wenn er dir geholfen hat, sag das anderen Christen. Vielleicht auch wie hier, wenn mal so Blumen verteilt werden oder einfach im Zweiergespräch, du, da hat mir Jesus geholfen. Ich hatte da diese und diese Not und Jesus hat mir da die Türen geöffnet und hat mir das gegeben, was ich brauchte, weil der andere Christ vielleicht gerade deinen Zuspruch braucht, weil er das vielleicht nicht so erlebt. Und das finde ich schön, dass der das laut rausgerufen hat. Ein drittes, man kann oder Gott das Beste schenken. Das will ich ein bisschen erklären. Es gibt eine Missionarin, die früher in der Mongolei war und die sagt, diese Zeit in der Mongolei hat ihre Einstellung zum Fett verändert. Und dann hat sie so eine Suppe und hat gesagt, wenn man in der Mongolei ist, muss man einfach seine Einstellung zum Fett verändern. Und dann hat sie das beschrieben, Birte von Papenhausen, die hat dann beschrieben, wenn man dort ist, wird man feststellen, da schwimmen in der Suppe nicht nur Fettstücke, da schwimmen in der Suppe daumengroße Fettstücke. Also nicht nur so diese Augen, Fettaugen, sondern Fettstücke. Und wenn man wissen will, wer in dem Zelt, wo man ist, der hochgeschätzteste, die hochgeachtetste Person ist, das ist die mit den meisten Fettstücken in der Suppe. Und dann hat sie so beschrieben vom Bild, wenn man mal 3. Mose 13 liest, da ist nur ein Kapitel, wo 13 Mal über Fett die Rede ist. Und das Kapitel 13 endet, alles Fett ist für den Herrn, gehört dem Herrn. Und da hat sie gesagt, für uns hier Mitteleuropäer, wir sind dankbar über so einen Vers, und das Fett gehört dem Herrn. Wir sind ja in der Systemfastgesellschaft, das wollen wir ja gar nicht haben, das Fleisch kann ja nicht mager genug sein. Aber dann hat sie beschrieben, wenn ein Mongole diesen Vers hört, alles Fett gehört dem Herrn, dann beginnt der Mongole innerlich zu weinen. Weil das Beste für den Mongolen ist das Fett. Und jetzt sagt Gott, alles Fett gehört Gott. Der Mongole soll ein großes Opfer bringen, das heißt, das, was für mich am kostbarsten ist, soll ich Gott zur Verfügung stellen. Also wir müssen jetzt nicht alle wieder anfangen, fettig zu essen, aber dieser Gedanke, das Beste gehört eigentlich Gott. Vielleicht müssen wir sagen, das magerste Stück Fleisch, Herr, das ist deins. Da, wo ein Stück Fett dran ist, das esse ich, da kaue ich mich irgendwie durch. Der Gedanke, das Beste gehört dem Herrn. Wenn wir hier unseren Erntedankaltar hatten, haben, vielleicht ist er deshalb auch ein bisschen spärlich, weil kaum noch jemand von uns was anbaut. Wir hätten da vielleicht unseren Geldbeutel drauflegen müssen, Wertpapierdepotauszüge, Immobilien, Nachweise, vielleicht mein Zeugnis über bestandene Prüfungen, wo Gott mir geholfen hat, vielleicht über Dinge, die ich erreicht habe, weil Gott mir zur Seite gestanden hat. Das müssten wir hier vielleicht drauflegen. Und vor allem sollen wir Gott das Beste geben, was wir haben. Und das Beste, was wir haben, sind wir selbst. Ich soll mich Gott sozusagen selber schenken. Damit kann ich Dankbarkeit kultivieren. Bei den Christen in Mazedonien, das ist interessant, das waren Christen, die Paulus unterstützt haben. Obwohl sie wenig Geld hatten, haben sie diese große Sammlung für Jerusalem unterstützt. Und von diesen Christen heißt es, wenn du einmal weitermachst, sie schenkten sich selbst zuerst dem Herrn. Und ich finde, das ist eine Einladung von Erntedank, vielleicht an uns heute. Herr, ich schenke mich dir ganz neu. Dann, im Zweiten, haben sie sich den Missionaren zur Verfügung gestellt. Aber ihre erste Entscheidung war, Herr, ich schenke mich dir. Ich möchte dich dir wieder ganz zur Verfügung stellen, stehen. Wisst ihr, wenn man Gott sein Leben ganz zur Verfügung stellt, dann kann man manchmal auch Opfer bringen, die andere Menschen gar nicht verstehen. Dann kann sein, ich schenke Menschen Zeit, wo andere Leute den Kopf schütteln und sagen, warum wendest du für diesen Menschen Zeit auf? Oder ich besuche Menschen, wo andere sagen, den würde ich nicht besuchen. Der hat das gar nicht verdient. Oder wo ich bereit bin, vielleicht Geld zu spenden in einem Maß, wo andere nur sagen, du hast doch selber gar nicht so viel. Wieso bist du bereit, so großzügig das zu unterstützen? Das kann ich, weil ich weiß, ich diene zuerst dem Herrn. Und dann kann ich auch Opfer bringen, auch wenn es manchmal vielleicht hart ist. Und ich möchte dir Mut machen, das ist der vierte Unterpunkt, heute damit anzufangen. Wisst ihr, manche sagen, ich baue Gott nicht irgendwann, ich lege nicht irgendwann so einen Stein hin und baue einen kleinen Altar, sondern irgendwann baue ich für Gott einen großen Palast. Das Problem ist, wenn man diese Steine heute nicht hinlegt, wird man in Zukunft wahrscheinlich auch diesen Palast für Gott nie bauen. Die wenigsten Leute schaffen das. Und ich möchte einfach Mut machen, heute einen Erntedank zu sagen, Herr, ich möchte neu dankbar sein für das, was ich habe. Der dritte und letzte Gedanke, zu Jesus umzukehren, kehre zu Jesus um. Nochmal die Frage, die Jesus stellt, wenn du einmal weiterklickst, da sagt er, sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Wo sind die geblieben? Wisst ihr, diese 9, die jetzt gesund waren, die waren ja überglücklich. Die gingen zum Priester, was eben vorgeschrieben war. Der Priester konnte sie für rein erklären. Und dann durften sie wahrscheinlich seit Jahren das erste Mal wieder nach Hause. Die wollten nach Hause. Die wollten ihre Familien wieder sehen, ihnen die gute Nachricht verbreiten, dass sie gesund geworden sind, dass ihnen Jesus geholfen hat. Das haben die wahrscheinlich alles erzählt, aber sie haben es Gott selber nicht so deutlich gemacht. Das Traurige an der Geschichte ist, dass diese Frage im Raum steht, dass Jesus das fragt, wo sind die 9? Ich glaube, dass Jesus das deshalb fragt, weil Jesus die 10 Menschen nicht nur gesund machen wollte, sondern er wollte die heil machen. Das ist nicht das Gleiche. Jesus wollte die nicht nur am Körper wieder gesund machen, er wollte, dass sie auch in der Beziehung zu Gott erneuert werden. Dann das sagt er diesem einen, da heißt es, steh auf und geh nach Hause, dein Vertrauen hat dich gerettet, steht da eigentlich. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Ich verstehe es so, dass es den Unterschied gibt zwischen den 9 und dem einen. 10 Leute sind gesund geworden, aber nur einer ist wirklich in seiner Beziehung zu Gott gerettet, erneuert worden. Warum? Weil er sich vor Jesus niederwirft, damit anerkennt, du hast mich gerettet, ich bin dir dankbar. Eigentlich damit sagt, du bist Gott, an dir mache ich mich fest, dir stehe ich zur Verfügung. All das ist in diesem auf die Knie gehen deutlich. Umkehren heißt also, zu Jesus zurückzukehren und sich bei Jesus sozusagen vor die Füße zu werfen. Wann haben wir das letzte Mal, das muss man nicht körperlich machen, aber uns wirklich zu den Füßen Jesu gekniet, gesetzt, gelegt und ihm das so gesagt, Herr, hier bin ich, als Christen sind wir schon gerettet, aber umgekehrt, haben Buße getan, du hast das vorgesagt, ne, dass du dankbar bist, dass man immer wieder zu Gott kommen kann und ihm Verzeihung bitten kann und erstaunlicherweise vergibt uns Gott jeden Tag wieder, neu. Und ich möchte einfach das nochmal so in den Raum stellen. Viele Menschen meinen, das betrifft vielleicht von uns wenige, vielleicht auch gar keinen, viele Menschen meinen, um Christ zu sein, reicht es in der Kirche zu gehen, es reicht, dass ich christlich, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Es reicht, wenn ich vielleicht manchmal was Gutes tue, wenn ich für die Gaben danke. Die Bibel sagt etwas anderes. Die sagt, dass es wichtig ist, dass ich vor Jesus in die Knie gehe, auf die Knie gehe und sage, du bist der Herr. In Galater heißt es einmal, denn mit Taten, wie sie das Gesetz verlangen, kann kein Mensch vor Gott bestehen. Das sind Menschen, die vor Gott sagen, Herr, ich bin so jemand, ich kann vor der Gott nicht bestehen. Der Samariter, der scheint das begriffen zu haben, weil dem Jesus sagt, du bist gerettet. Ich habe noch ein Bild von der Sackgasse. Wisst ihr, es gibt Menschen, die gehen lange in eine Richtung, ohne sich um Gott zu kümmern. Aber Gott sagt, letztlich bist du in einer Sackgasse. Und wenn man einmal in einer Sackgasse war, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Na gut, wenn man einen Bagger hat, gibt es vielleicht eine zweite, aber eigentlich gibt es nur eine. Man muss umkehren und wieder zurück, wo man hergekommen ist. Eine Sackgasse führt einfach nicht weiter. Und das Tolle ist, dass Jesus Menschen auch heute noch einlädt, ihr Leben an ihm festzumachen. Das muss gar nicht kompliziert sein. Der Samariter macht nicht viel. Er geht noch vor Jesus auf die Knie und bekennt, dass Jesus ihn gerettet hat, ihm geholfen hat. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Erntedankfest ist eben eine Erinnerung dran, wie ein Junge das mal gesagt hat, der betet beim Erntedankfest und sagt, lieber Gott, ich danke dir dafür, fürs Erntedankfest, dass du uns so viel zu essen gegeben hast. Ich danke dir für meine Mama, für meinen Papa, ich danke dir sogar für meine kleine Schwester, ob die mir manchmal auf die Nerven geht. Ich danke dir für mein Handy, ich danke fürs Fernsehen, aber vor allem Gott, danke ich dir, dass du uns nicht einfach aufgegeben hast, denn ohne dich wären wir alle aufgeschmissen. Das hat der Junge verstanden. Ohne Gott wären Menschen aufgeschmissen. Ich möchte dich einladen, wenn du Jesus vielleicht noch nicht in deinem Herzen hast, er noch nicht dein Herr ist, du vor Jesus noch nicht auf die Knie gegangen bist, dass man das einfach tut. Jesus lädt uns ein, diesen Schritt zu gehen. Ihn einzuladen, Herr unseres Lebens zu werden, ihm meine Schuld zu geben und zu sagen, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Das ist ein Schritt, der Mut erfordert, aber der nötig ist. Und das Schöne ist, dass Jesus gesagt hat, wer diesen Schritt geht, der erlebt das, was Martin Luther den fröhlichen Wechsel genannt hat. Ich gebe Gott sozusagen meine Schuld, bekomme seine Gerechtigkeit, Jesu zugesprochen. Und ich darf vor Gott sein Kind sein und bin nicht mehr jemand, der von Gott getrennt ist. Ich bin jetzt Kind Gottes. Wir werden im Anschluss an den Gottesdienst gleich Abendmahl feiern. Und wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, normalerweise ist das Abendmahl gedacht für Menschen, die eben Jesus nachfolgen, die sagen, ja, ich lebe mit Jesus, weil wir ja bekennen, was Jesus getan hat im Abendmahl. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, aber sagst, ich möchte diesen Schritt mit Jesus gehen, dann lade ich dich ein, dass du das Abendmahl mitfeierst, aber dann auch so, dass du denkst, wenn ich jetzt dieses Brot esse, denke ich daran, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und ich danke dir. Und wenn du aus dem Kelch trinkst, dass du sagst, Jesus, ich danke dir, dass du dein Blut für mich vergossen hast, dass du auch für mich gestorben bist. Ich möchte dich einladen, vielleicht, dass dieses Abendmahl für dich der Anfang sein kann deiner Beziehung mit Jesus. Ich komme zum Ende. Wenn man nochmal das Bild, gehen einmal zurück, sieht, dass wir, Entschuldigung, nochmal mit den Fröschen, dass wir, ich hoffe, wir sind keine undankbaren Frösche, wie hier dieser, die einfach weiter quaken wie bisher, sondern vielleicht heute Morgen den Impuls bekommen haben, Gott neu zu danken für das, was er uns alles gegeben hat. Das Abendmahl lädt dazu ein. Ich fand das sehr schön, als es gibt, wie schon mal gesagt, nur eine Stelle in der Bibel, wo Jesus singt. Es gab ja mal Christen, die gesagt haben, Christen dürfen nicht singen, bis dann ein Pastor diese Bibelstelle ihnen gezeigt hat, dann konnten sie nichts mehr sagen. Es steht nämlich in Matthäus 26, er wird ausdrücklich davon gesprochen, dass Jesus singt, nämlich nach dem Abendmahl, das Passamahl, dass Jesus das Abendmahl überleitet und auch Jesus singt aus ganzem Herzen. Und da heißt es, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und ich lade dich ein, beim Abendmahl mit Jesus in Gedanken zu singen, zu danken für das, was Jesus für dich getan hat. Das wollen wir tun nach einem Lied, das wir singen. Das Lied kennt ihr wahrscheinlich, wenn nicht, ist nicht schlimm. Das heißt, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. So wie auch der erste Punkt der Predigt, wo wir aufgefordert werden, dankbar zu sein für das, was wir mit und durch Jesus haben. Vergiss nicht zu danken.